Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen, zur 188. Folge eures Mr. Futsal Podcasts. Und auch zur 188. Folge sitzt hier euer Futsal-Economist Daniel Weimer auf dieser Seite und auf der anderen Seite der Sebastian aus Bielefeld und eigentlich Osnabrück, Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian.
Hallo.
Hallo.
Ja, war mal was Neues.
Daniel, cool. Man merkt, wir haben hier nichts geskriptet. Also hallo zusammen und hallo Daniel. Freut mich, dabei zu sein. 188 schon.
Meine Güte, jetzt geht auf die 200
immer näher.
Krass. Muss was einfallen lassen. Ich nenne dich einfach auch den Anzeigenhauptmeister des Futsals.
Okay, so machen wir das.
Sehr gut. Okay. So, kennst du den, hast du diese Doku oder von Spiegel TV über den Anzeigenhauptmeister?
Das musst du mir oder den Zuhörer nochmal hier ein bisschen erläutern.
Er ist einfach so ein 18-Jähriger aus Sachsen-Anhalt, der halt rumfährt und Parksünder fotografiert und dann einfach Privatanzeigen stellt, über 4000 Stück im letzten Jahr wohl angeblich. Und er fährt auch in andere Städte. Und ich habe überlegt, vielleicht könnte der Anzeigenhauptmeister jetzt auch nicht einfach mal zu Futsalspielen gehen, dann müssten eigentlich nur alle falsch parken und dann haben wir auch so ein bisschen Medienaufmerksamkeit, wenn der Anzeigenhauptmeister dann auf vielleicht auch mal irgendwann streamt und dann kann er uns mal ein bisschen Futsal pushen.
Ja, wahrscheinlich also, geht er zu anderen Events, wo mehr Autos falsch parken. Also.
Genau, alle Futsal-Fans parkt falsch, dass der Anzeigenhauptmeister vorbeikommt.
Hat er eigentlich was davon, wenn ich fragen darf, wenn er Privatanzeigen stellt?
Monetär direkt nicht. Die Frage ist, was er jetzt daraus macht.
Er ist ein richtiger Denunziant einfach.
Ja, genau. Einfach so ein Deutscher, der rumrennt und denunziert. Genau. So steht es im Gesetz.
Kommt der aus der ehemaligen DDR?
Ja, tatsächlich Sachsen-Anhalt, aber ist ja 18. Kennt das ja gar nicht mehr. Aber wir machen halt auch den Futsal-Anzeigen-Hauptmeister und gehen jetzt immer die Futsal-Ordnung durch und zeigen dann auch jeden an, der da Verstöße gegen die Ordnung hat. Zum Beispiel Trainer auf der Bank, da können wir anzeigen, denunzieren. Wir können denunzieren, was haben wir noch alles? Nicht ausreichende Kapazität von Zuschauern in den Hallen. Wir können noch denunzieren, was hat man denn noch immer, was wir uns immer... was hat man denn noch immer so als Regeln, was man so haben muss? Was
viele bitte auf.
Live-Ticker, ja, kann man auch denunzieren und ja, machen wir einfach auch.
Ja, da bist du unser Denunziant, was das angeht. ja, also da haben wir eine lange Liste, deswegen lass uns nicht denunzieren und auch nicht zu pessimistisch sein. Beim letzten Mal haben wir doch schon aus den Daten, die wir erhoben haben, die Statistik mal wieder, den Entwicklungsbericht, haben wir auch optimistische Länge rausgezogen, ja.
Ja, also
man kann überall auch was Gutes sehen. Also Aufmerksamkeit durch den Anzeigetypen wäre auch nicht schlecht. Kommen in die Bild-Zeitung oder sowas. So häufig war der Futsal noch nicht in der Bild.
Ja. Jo, wir haben 2 Wochen aufzuholen. Lass mal schnell starten, obwohl ich gar nicht so viele Sachen habe hier. Aber zwei Sonderthemen hätte ich. Kommen wir gleich dazu zum Themenschwerpunkt. Aber erstmal die News. Erster Punkt hier auf meiner Liste. Ja, es gibt so einen neuen, ich weiß gar nicht, ob er neu ist, der Podcast, oder ob wir ihn bisher noch nie gesehen haben, die Insta-Seite. Aber es gibt ja so Podcast Futsal 5. Irgendwie hast du doch entdeckt, oder? Wer war das denn? Du, Christian, einer hat es auch so entdeckt.
Ich kann mich gar nicht erinnern, was ich alles in die Gruppe poste, aber ich glaube, ich war es nicht. Aber unabhängig davon, Futsal 5, genau. Es gibt einen neuen Futsal-Podcast, den wir aber bisher noch nicht entdecken konnten. Also, wir sehen ihn bei Instagram und wir freuen uns auf die erste Folge oder zweite oder dritte. Ich weiß gar nicht, ob es da schon was gibt. Also gefunden habe ich es nicht. Und ich würde einfach sagen, meldet euch mal bei uns. Lasst uns doch mal irgendwie auch eine gemeinsame Podcast-Folge machen, falls ihr den Podcast macht. Weil da steht ja immerhin Futsal 5, der Podcast. Der neue Podcast zum Thema Futsal in Deutschland. Futsal 5.
Mhm.
Also du... Wir zeigen unsere Offenheit und Begeisterung. Wir haben ja schon uns damals gefreut, als es den Futsal-Podcast von Herrn Kleine und von Herrn Jung gab, den ich zum Beispiel echt vermisse. Also,
ja, auch weil, insofern hat er wieder angefangen. Zwei Folgen und dann wieder Pause. Ja, ich will ja auch mich einfach mal hinsetzen und dann Futsal-Content auf mich einprasseln lassen, mal was Neues hören. Aber ja,
Genau, weil
gut.
dann Diversität, Pluralismus, das wäre mega geil, würde den Futsal auch voranbringen. Deswegen keine Sorge, wir sehen das nicht als Konkurrenz. Wir freuen uns einfach, wenn was dazukommt. Und dann können wir auch gerne irgendwie miteinander mal was machen. Also deswegen die Podcast-Community starten. Nur Problem ist, wir haben bisher nur einen, der sich mehr oder weniger allgemein neutral damit auseinandersetzt. Wir hatten auch den Hot Podcast. Gibt es den eigentlich noch? Also diese
War
Vereins-Podcasts wie
auch
vom
mal da
DSV.
wieder weg. Ist halt wirklich regelmäßig, wir kennen das selber. Mit unserem vorwiegend
Ja.
nicht wöchentlich, ist es halt hart, ne?
Ja, wir sind, was uns echt ausmacht, ist uns, wir sind konstant. Wir bleiben am Ball. Ja. Also egal ob wir zweiwöchentlich kommen oder auch mal eine 4 Wochen Pause haben, dann kommen wieder 4 Wochen einmal wöchentlich. Also wir sind
Da,
stringent am Start.
genau.
188 Folgen. Ja.
So, jetzt
Bitte
haben wir uns
noch.
selbst genug beweihräuchert, sehr gut. Jetzt,
Ja, das motiviert doch auch. Wir müssen uns doch motivieren,
das
damit wir die
stimmt.
nächsten 188 Folgen schaffen.
Dann, ja, es gibt, Christian hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es neue FIFA-Torwart-Videos gibt. Ich kann den Link auch mal in die Shownotes packen. Super interessant, tolles Material. Hätte ich früher auch gerne gehabt, als ich angefangen habe, so ganz schlecht und so ganz laienhaft mit meinem Motorrad Unterhosen da, damit ich nicht das Bein meinen anderen blau habe. Ja, also FIFA gibt Trainingsvideos, Torhüter raus, super interessant, in die Shownotes.
Ja, für mich, ich habe es mir auch angeschaut. Also, es wurde unter anderem beim DFB in den U19 Futsalstützpunktgruppen geteilt. Da gab es eine Technik, die hat mich so ein bisschen irritiert. Diese, ich weiß nicht, wie sie hieß, diese Eishockey-Side-Rutsch-Technik.
Ja, auch noch nie gesehen. Ich kann mir auch nicht
Ja,
praktisch
sehr selten.
vorstellen. Ich wüsste auch nicht, wo der praktische Nutzen liegt dieser Technik. Weil die Fläche ist aus meiner Sicht dort nicht vergrößert. Und wenn du normalerweise in der Knieabwehr weit genug runter gehst, kann der Ball ja auch nicht durch deine Beine rutschen. Ja, oder wenn du die Knie zumachst. Also ich so richtig habe ich es auch nicht verstanden, wo jetzt der Vorteil liegt, aber
Ja,
ja,
das ist
warum
wieder so ein
nicht?
Ding, Theorie und Praxis, ne? Also, wo sehen wir das im Wettkampf? Und hier ist das halt ein Trainingsvideo, finde ich ganz spannend. Habe ich auch in der Art, vielleicht sind wir da noch nicht weit genug. Da müssen wir nochmal drauf achten, ob es den auch in der Praxis gibt, diesen Technikaspekt. Das ist mir aufgefallen. Und hier nochmal ein Kompliment an den Übersetzer, denn Fabian Nehm, oder ein anderer Nachname hat er mittlerweile. Aber der Fabian ist ja der Übersetzer dieser Videos. Wusstest du das?
Oh nein.
Das hat er mal bei uns in der Mr. Futsal
Ich hatte es so mit
Redaktionsgruppe.
Artikeln irgendwie im Hinterkopf, aber nicht die Videos sogar.
Auch die Videos, also die übersetzt wurden also vom Portugiesischen ins Englische und aus dem Spanischen ins Englische. Das war Fabian, so meines Wissens nach. Und wenn nicht, dann kriegt er trotzdem die Komplimente. Ja, das auch nach so kurz. Die Welt ist klein. Für die FIFA hat er das gemacht.
Da, super Sache. Dann müssen wir nachlegen. Was hatte ich hier, wo bin ich jetzt, bin ich rausgerutscht? Ah ja, es gibt eine Spielwertung. St. Pauli, das Spiel gegen SFC Stuttgart, wird jetzt für St. Pauli gewertet. War jetzt keine Überraschung, 5 zu 0. Könnte man immer noch drüber diskutieren. Ist ein 5 zu 0 im Futsal eigentlich gerechtfertigt, gerade wenn es eben um solche Abstiegsspiele geht? Ja, also wenn wir die Torverhältnisse angucken von St. Pauli und vom SFC, ja, so ein 5 zu 0 könnte auch noch ein gutes Ergebnis sein. Also bei manchen Spielen einfach. Gut, kam jetzt die Wertung, aber nützt auch Pauli nichts. Verloren und SFC gewonnen. Kommt vielleicht später nochmal drauf.
Ja, also wie gesagt, der Torabstand bei solchen Sachen, bei Spielwertung, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, das Torverhältnis ist einfach wegen dieser Leistungsheterogenität, die du ansprichst, ne? Oben Mannschaften, die vielleicht die ganz unten zweistellig wegschießen. Das Torverhältnis sollte keine Relevanz haben in der Bundesliga, hat es aber leider zum Glück in dieser Saison keinen Ausschlag gegeben. Zum Glück jetzt, ne? Weil die reguläre Ligasaison ist ja vorbei. Wir gehen jetzt in die Playoffs. Aber bitte, bitte diese Regelung ändern in direkten Vergleich. Davon haben wir mehr am Ende. Das hat den aktuellen Wettbewerbsstand und auch den Leistungsstand der Bundesliga ist dem Ganzen gerechter.
Jo, ja, und in demselben Atemzug kann man ja auch verkünden, St. Pauli ist tatsächlich abgestiegen. Ja, ist jetzt keine überraschende News, wer jetzt das Wochenende verfolgt hat, aber ich will das trotzdem nicht mal kurz thematisieren. weil ich es wirklich für die Liga menschlich, da waren echt gute Kicker, auch nette Kicker dabei. Auch ein Patrick Ernst Bunsemeyer hat sehr jahrelang was für den Futsal gemacht in Deutschland. Schade und natürlich aus Markensicht schade. Und SFC, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Verhalten diese Saison, dieses Loch mittendrin, Miro mag ich mega, den Miro Augustinovic, aber das, was jetzt passiert ist, auch mit dem Spielausfall, das ist halt für alle Clubs in der Bundesliga eine Katastrophe. Ja, das will keiner haben in der Vermarktung. Von damit, ja, es ist echt schade, dass Pauli geht.
Ja, also ich möchte das mit dem Schade vielleicht ein bisschen versachlichen. Ich kann das nachempfinden. Ich würde eher den Kontext der Nachhaltigkeit mit reinbringen. Ich denke, dass St. Pauli, so schlecht es dieses Jahr auch lief, für die Nachhaltigkeit der Bundesliga mehr bringen hätte können. Also die Nachhaltigkeit, auch vom Namen her, Bekanntheitsgrad, schlussendlich aber auch, wenn man sieht, mit wie wenig Mitteln die Jungs die Bundesliga durchgezogen haben noch. Und wenn da wieder ein bisschen Entwicklung wäre, hätte man da vielleicht mehr von. Grundsätzlich sehr schade auf dieser Basis. Ist aber auch natürlich hypothetisch. Kann auch sein, dass der SFC auf einmal hier anfängt, wieder mit, ja, was heißt da Nachhaltigkeit? Also da, die haben sich ja schon bewährt in den letzten Jahren, von ganz oben nach ganz unten. Also nachhaltig war da nicht viel, so muss man es hart sagen, hart am Wind der Sache ausgedrückt. Deswegen versachlichen. Ich denke, im Kontext der Nachhaltigkeit für die Bundesliga ist es St. Paulis Abstieg ja durchaus schade. Gut.
Ja, hast du nochmal gut, glaube ich, zusammengefasst, was man hier, wie man das sehen kann. Auch mal spannend auf die Meinungen der Community, was das Thema
Ja,
angeht.
ist ja auch nur Meinung, was wir äußern, ne? Ist ja normal.
Meinungsmache.
Ja, Thesenbrei haben wir schon immer gehabt. Super. Dafür ist unser Podcast eben doch gut.
Jo, dann hatten wir, ja, Unosaklam, Syndesmoseris. Ja, klingt nach einer langen Verletzung. Auch Gabriel Oliveira vom MCH.
Ja.
Langwierig verletzt, also beide werden in den Playoff-Spielen fehlen und so wie ich es ja mitbekommen habe oder so wie ich es verstanden habe, auch ein Suat Akk wird in den Playoffs fehlen oder hast du da neue Infos?
Ich habe letztens mit Suat gesprochen, der war letztens bei unserem Spiel, der ist jetzt gerade in der Reha, also wird in Düsseldorf durch Munim von der Nationalmannschaft betreut, physiotherapeutisch. Deswegen ist er gerade bei der Familie in Bielefeld. Und habe mit ihm kurz gesprochen. Und wenn alles gut läuft, wenn alles optimal läuft, ist er zum Halbfinale wieder da. Zum
Oh,
Halbfinale.
okay, ja.
Wenn alles gut läuft. Wenn es aber nicht gut läuft, dann frühestens im Finale. Aber ja, wir wünschen Suat das Beste. Ich kann nur eins sagen, für Gabriel Oliveira sieht es so aus, dass die Saison erstmal beendet ist. Es sieht auch noch für andere Spieler vom MCH so aus, leider. Der MCH muss Körner lassen jetzt. Genau, sehr schade, weil es zwei Nationalspieler sind. Ono Saglam jetzt auch noch. Ja. Das ist natürlich für den deutschen Futsal aktuell nicht die schönste Situation, dass man diese Nationalspieler in den Playoffs absehbar erstmal nicht sieht oder halt auch für den Rest der Saison. Schade, weil da ist das Top-Niveau. Da müssen sie eigentlich hin, die deutschen Nationalspieler.
Jo, dann hatte ich dann auch eine nette Sache erlebt. Hört sich komisch an. Aber eben der Insta-Kanal Here We Go Futsal, das sind ja zwei Jungs von euch, vom MCH Bielefeld, die da den
Aus Bielefeld.
Insta-Kanal oder ausbilden.
Einer davon ist FSJler bei uns.
Ah ja,
Genau.
sehr gut. Und die Jungs gehen manchmal einfach abends so online. Einfach so klassisch.
Ja?
Style einfach quatschen mit der Community. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich habe mich mal ein, zwei Mal reingesägt.
Ah, cool.
Ja, irgendwie fehlt das gar nicht schlecht. Es ist irgendwie so eine Lücke, die die zwei, glaube ich, besetzen, dass einfach dieser lose Austausch stattfindet. Stefan Valentin war mit dabei. Daniel Suntic war mal mit dabei. Das fand ich richtig spannend. Hab mich echt gefreut, dass Sunti da auch mal ein bisschen was gesagt hat. Und ich habe das Gefühl, der Rahmen dort führt auch dazu, dass ehrlichere Meinungen ungefilterter wagen, also ausgesprochen werden, weil es ja gar keine Form hat und man kann einfach seine Meinung loswerden und das ist von daher, finde ich gar nicht schlecht, so ein Format. Könnte von
Ja.
uns kommen.
Genau, also wie gesagt, ich finde es auch interessant. Es dient dem Pluralismus. Man kann diskutieren. Natürlich wird da auch sicherlich eher mal thesenhaft gearbeitet und Meinungsaustausch ist dort vorhanden. Ja, ich habe mir das noch nicht angeschaut live, aber komm, wir rufen mal auf. Folgt mal Here We Go Futsal und dann guckt euch mal ab und zu mal, ich glaube ab 10 Uhr sind sie dann irgendwann mal mit
Ja,
irgendwelchen Leuten
genau.
aus der deutschen Futsal-Szene online. Daniel, irgendwann finden wir uns da auch noch wieder. Nein, alles cool. Ja, die zwei Jungs, ich kenne die persönlich, ich sage es jetzt nicht namentlich hier, sind noch recht jung, werden ihre Erfahrungen noch machen und haben aber Bock, einfach Connection zu machen. Und von daher ist das eine coole Geschichte.
Die müssen nur aufpassen, halt wirklich, man kann Spaß machen,
Ja.
aber manchmal war es dann echt wirklich sehr, sehr,
Ja.
sehr, sehr, sehr im Etwa
Ja,
unter die Gürtellinie, weil da, sie verpassen eine gute Chance, die sie da haben, da jetzt einfach diesen Austausch-Channel da aufzubauen. Wenn sie es gut machen, ist das eine schöne Sache.
Genau. Ich weiß, was du meinst, aber das wurde ja auch irgendwie korrigiert. Und genau, das sind halt ist noch der jugendliche Leichtsinn. Und ja, man ist da halt noch in so einer provokativen Situation, Entwicklungssituation. Ja, bitte.
Nächster Punkt auf meiner Karte hier ist, gucken. Genau, es gab einen irreführenden DFB-Post, beziehungsweise dich hat er irre geführt.
Ja, mich führt das irre auf
Es
jeden
ging
Fall.
ja
Mich
ums,
macht das irre.
ja
Mich macht
genau,
das irre.
es ging um die Viertelfinalpanine und dann sah es so aus, dass grundsätzlich die Partie, die über der anderen steht, auch dann Heimrecht hat im nächsten Spiel. Und dann dachtest du jetzt, das wäre ja blöd jetzt für Weilendorf, weil wenn sie
Ja.
gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen, hätten sie dann ja Auswärtsspiel, hätten nur ein Heimspiel im Best of Three. Aber tatsächlich hat immer die Mannschaft die zwei Spiele sicher und damit auch das erste Heimspiel, welches in der Tabelle höher stand. Da
Ja.
ist die da schon total irreführend.
Ja, irreführend, weil man das grafisch nicht darstellt. Und man kennt das aus anderen Sportarten oder auch aus dem Fußball grundsätzlich, aus dem Basketball, wo auch immer Playoffs gespielt werden, dass es auch so platziert wird, dass man weiß, wer Heimrecht hat, beziehungsweise wer dann auch in der nächsten Runde das Heimrecht hat. Und das ist in der Grafik des DFBs aus meiner Sicht nicht erkenntlich, also offensichtlich nicht erkenntlich, nicht nur aus meiner Sicht. Und das wissen dann nur die Leute, die damit direkt in Verbindung sind. Aber für eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit, ja, für ein gelungenes Marketing der ganzen Geschichte, ja, finde ich das nicht gelungen. Es ist eben so. Also, dass der TSV da ganz unten ist im letzten Viertelfinale und dass er dann, wenn er dann gegen Liria oder gegen euch jetzt erstmal spielt und die kommen durch und dann gegen Liria oder den MCH spielt, dann wird nicht ersichtlich, dass die jetzt Heimrecht haben. Also dass diesen Heimvorteil. Und das finde ich schade, dass man das grafisch nicht umsetzt. Die Stringenz fehlt, ja, weil das ist doch dann Jucke, dann ist doch scheißegal, wer Halbfinale 1 und oder Halbfinale 2 macht, dann platziert das doch einfach so. Dann macht einfach oben Weilimdorf, das zweite ist dann Liria gegen MCH und dann und so weiter und so fort. Also, ja gut, es ist auch schwierig, ich kann es verstehen, das alles umzusetzen, aber man hätte es etwas stringenter machen können, indem man Weidendorf einfach ganz nach oben platziert. So. Und das ist eine gute Info von dir, weil diese Irreführung dann grafisch von dir hier aufgeklärt wird, dass Weidendorf dennoch, wenn sie weiterkommen, immer Heimrecht haben. So.
Weil
Und dann.
sonst wäre der Anreiz ja wirklich eine
Ja.
bessere Platzierung. Also der ist jetzt schon gering. Der war dann
Ja.
noch geringer. Also das wäre dann wirklich absurd. Ja.
Genau. Dann brauchst du nur Achter werden. Und dann
Ja, genau.
landest du auch gut.
Richtig.
Dann landest du ja auch weit oben. Genau.
Dann hat sich Mats W. genannt auf Insta gemeldet. Wir haben in unserer Statistik, die muss den dementsprechend auch noch anpassen. Gut, dass der Artikel noch nicht raus ist. Und zwar haben wir in der Stadtliga Bremen Teams in einer Vorrunde bzw. einer Art Bezirksliga, nennen die das, glaube ich, bei Fußball.de, vergessen. Da sind noch weitere 7 Teams drin. Zwar zweite, dritte Mannschaften, ja, aber rein als Teams gab es da doch noch ein paar Spiele. Die hatte ich völlig übersehen. Also die Bremer haben da doch einen größeren Wettbewerb auf die Beine gestellt. Das ist echt Hut ab
Okay.
dafür.
Also nicht nur eine Winterliga, wo man so.
Doch, doch, nee, nee, ist
Achso.
nur Winterliga.
Okay,
Also es war
genau,
jetzt
das
wirklich
wollte
als Überbrückung.
ich. Genau.
Aber es war eben so, dass nicht nur die 5 Teams dort gespielt haben, die wir erwähnt haben, sondern ich schaue jetzt nochmal hier Futsal-Liga-Betrieb, Herren. Es gibt eine Futsal-Verbandsliga und eine Futsal-Stadtliga. Natürlich ganz witzig bei Bremen in einer Stadt. Ja, und in der Stadtliga Ist lustigerweise Bremerhaven dabei. Da würde ich jetzt denken, der Stadtliga wäre dann Bremerhaven. Also, warum macht man Unterschied zwischen Verband und Stadt? Aber okay, egal. Ja, und da hat man jetzt in dieser, da hat man nicht zwei Gruppen, die habe ich nicht gesehen. Tabelle gibt drei Teams: TV Eichehorn, TV Bremen-Walle 2, BSC Harstedt 2 war die eine Gruppe. Und die zweite Gruppe: BSC Harstedt 1, Riensberg, dann OSC Bremerhaven, kennen wir ja auch schon im Futsal, und BSC Harstedt 3. Also, es waren jetzt nur vier Clubs an sich oder fünf, aber trotzdem sieben Teams dargestellt, weil da noch ein paar dabei waren. Und dann noch in dieser Verbandsliga waren dann eben auch nochmal, da waren dann die fünf, die ich angesprochen habe. Genau, ja.
Danke für die Info, Mats. Das ist cool. Da haben wir unsere Statistik schon wieder ja, noch
So ist
besser
es.
gemacht dadurch. Wunderbar.
So, und damit sind, ah nee, wir waren noch in der
Ja.
Vorstandssitzung bei Fortuna waren wir. Und
Oh,
ja, mussten,
Insider-Wissen,
ja, wir
Insider-Wissen, auf geht's.
Insiderwissen. Ja, nee, also ich kann noch nicht so viel erzählen, aber klar, wir mussten natürlich irgendwann unseren Budgetplan vorlegen. Ich habe mich echt gefühlt wie normal bei auf der Arbeit, wenn man dann Geschäftsführungsvorlagen baut als PowerPoint und muss jetzt erklären, wie viel Budget man vorsieht, wie das finanziert werden soll. Und wir haben definitiv jetzt auch wieder den Kilman-Effekt hiermit aufgezählt, ja. Also das Ziel von Futsal muss sein, ins NLZ zu kommen, muss sein, in der Jugendausbildung zu helfen, paralleler Futsal-Stream, Ausbildung von Fußballern und somit alternative Wege aufzeigen. Wir versuchen es jetzt auch, dass wir in den Kader, weil wir eben auch dann sparen müssen, mal schauen. Also eine Sparoption, die wir halt vorgeschlagen haben, ist ja dann, wie wäre es mit U19, U23 Spielern, Zuspielern, also nicht mal Bankspielern, weil Martin Wu war ja so ein Spieler. Und ich weiß noch damals, als er nur einige Trainingszeiten halt mitgemacht hat, haben alle schon gesagt, Junge, der ist so gut jetzt schon. Und wir sehen ja jetzt, wie gut Martin Wu ist im Tor. Und der war nach der NLZ-Ausbildung schon so gut. Und das sind diese Spieler, die kannst du einfach reinwerfen. Also das ist doch ein Pool. Wir haben eh keinen Nachwuchs im Futsal Deutschland aktuell. Ja, vielleicht klappt das, dass man so diese NLZ-Zuspieler
Ja.
mitnimmt am Wochenende, wenn die kein Spiel haben. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich hoffe sehr darauf, weil das wäre ein Novum im deutschen Futsal. Aus meiner Sicht, wenn das wirklich funktioniert und das NLZ da jetzt kooperiert, wäre das so ein enormer Schritt für den Futsal. Auch als Beispiel für andere größere Vereine mit NLZ.
Sagen wir es so, es wäre ein
Präzedenzfall.
geiler Präzedenzfall. Also richtig
Richtig,
geil. So,
ja.
ne? Also es wäre ein geiler Präzedenzfall. Und wenn das bei Fortuna, und stell dir mal vor, Fortuna steigt auf in die Bundesliga, ist sofort das auch in den Bundesliga-NLZ in der Hinsicht, also eine erste Bundesliga meine ich. Unabhängig davon auch in der zweiten Liga, super Präzedenzfall wäre das. Und da könnte man dann auch an andere rantreten mit diesem Präzedenzfall. Also das heißt nicht nur Fortuna, natürlich hat Fortuna dann so diesen Early Adapter-Vorteil. Ne? Man hat einfach auch dann, kann viel schneller auch weiterentwickeln, Fehler, Try and Error und so weiter. All das, was dazugehört. Aber wenn man das hat, dann kann man auch auf andere zugehen. Ne? Das heißt ja, von Arminia Bielefeld bis sonst was. So überall, wo NLZ-Arbeit mit Kilman-Effekt dann auch betrieben werden kann.
Absolut. Und wir versuchen es halt jetzt, wir haben das ja über Jahre bottom-up versucht, dass wir versucht haben, mit dem NLZ irgendwelche vorwärts zu kommen, aber da sind wir echt immer abgeprallt. Einmal, weil auch sehr viel im NLZ sich ständig ändern, also sehr hohe Fluktuation bei verantwortlichen Trainern in jedem NLZ. Und außerdem dann, ja, okay, Futsal, ja, gucken wir mal. Also, man kommt ja nie in den Zwang, kennt man aus jeder Firma. Ja, also solche Entscheidungen, die nicht von der Geschäftsführung als Mandat vorgegeben werden, ganz schwer zu realisieren. Da braucht es wirklich
Ja.
Kooperation, aber die haben wir halt nicht, auch gar nicht schlimm. Aber wir wollen jetzt das Mandat der Geschäftsführung und sagen, ja, komm, gibt uns das, wir sollen das machen, es soll durchgeführt werden, weil das sind ja auch Kosten für den Verein. Spieler, die sozusagen ja da sind und nicht spielen, trotzdem irgendwie Basisaufwandsentschädigung erhalten oder Gehälter, keine Ahnung. Ja, warum setzt ihr die nicht ein? Ja, nur weil die da nicht spielen können in der U19, ja, dann spiel bitte da.
Habt ihr denn dafür auch entsprechend ausgebildete Trainer, die Futsal und Fußball in eine Synergie bringen können, also den
Okay, das ist dann
Futsal-Kollegen?
der nächste Hürde. Wie kann man das, die Symbiose machen? Ja, aber das finde ich ist dann auch ein gutes Pilotprojekt. Also da muss man dann schauen, wie kann man das angehen. Aber der erste Schritt ist, okay, wir kriegen die Bestätigung, dass wir es dürfen. Und dann kann man ja schauen, macht man mit einer Trainingseinheit, macht man ohne Trainingseinheit, treffen sich vielleicht die Spieler eine Stunde vorher, um bestimmte Sachen noch vertiefer gehen zu machen. Keine Ahnung. Müssen wir erst entwickeln, aber Ich hatte euch mal hier auf dem Laufenden.
Ja, also das Buch The Futsal Way wäre dann vielleicht schon mal interessant für euch, wenn es denn soweit kommt. Und wie gesagt, lass uns auch darüber mal im Podcast sprechen, weil ich mache ja auch schon seit Ewigkeiten die Fortbildung für die Fußballtrainer und ich schaffe diese Synergien immer und immer wieder, wie man Futsal-Methodik in die Fußballtrainer, in Fußballtraining einbringt, um auch am Ende nachweislich, empirisch, wirklich mit Evidenz arbeite ich da auch ganz konkret, von Studienbasis bis eigenen praktischen Auseinandersetzungen, die ich dann auch mit den Trainern dort direkt in Praxis umsetze, also dort schon Evidenz erzeuge. Das ist höchst spannend. Also ich sehe das, habe ich ja schon mal gesagt, vor einem halben Jahr oder so, oder vor einem Jahr haben wir schon mal darüber gesprochen. Das ist die größte Möglichkeit für den Futsal, für die Entwicklung, wenn er denn im Rahmen des DFB-Systems läuft. Dann muss er als Methodik in dem Fußball, um eben diesen weiteren Stream zu entwickeln, den du sagst. Und dann hat man auch wieder einen Effekt vielleicht für die U19-Nationalmannschaft oder die Stützpunktarbeit, weil das ist ja wiederum ein Anreiz dann für die, die vielleicht im Futsal-Stream bleiben. Ja, das ist auch so ein Punkt, so, auch wenn es kein großer ist. Aber dafür, da wäre die dann auch wertvoll. Deswegen bin ich gespannt. Ich finde es mega cool, dass du das da so enthusiastisch auch verfolgst und da wirklich auch mit Nachdruck dran bist. Machst du ja auch schon länger und wie gesagt, einige hätten schon längst aufgegeben, Daniel. Ich sag ja,
Ich bleib
unsere,
dran. Ich hämmer your
ja,
message. Also
diese
immer wieder.
Konstanz, die wir haben,
Ja.
also da bist du auch voll dabei, weißt du? Dieses Nicht-Aufgeben, dieses Weitermachen, Weitermachen. Ich sag dir, 95% der Menschen da draußen, auch im Futsal, hätten da schon längst das Handtuch fallen lassen. Deswegen mein Lob an dich jetzt mal hier direkt als Freund und als Futsalfachmann. Top, dass du da am Ball bleibst und bleib weiter am Ball, auch wenn es da wieder keine positive Rückmeldung gibt, aber immer weitermachen. Irgendwann hat man diesen Präzedenzfall und dann muss man richtig reinbuttern, dann
Sehr
muss
gut,
man
ja,
richtig
stimmt.
arbeiten. So, und dann kann man das nämlich nutzen. Deswegen, cool, sehr cool. Ich kann sagen, auch nochmal als letzten Zusatz, sorry, dass ich so aushole, aber es ist ein cooles Thema. Ich habe ja selbst in der Trainerausbildung auch aus den NLZ Trainer, U17 Trainer vor allem, U19 Trainer auch. Und die fragen auch ganz spezifisch für die Futsal, jetzt mittlerweile für Futsal-Methodik an. Die wollen dann hospitieren, zum Beispiel vom BVB habe ich da jetzt jemanden, der will hospitieren beim U19-Stützpunkt aus den U17 und U19-Bereich und fragen auch ganz konkret an. Auch da bin ich gerade, inwieweit es da auch vielleicht mal mit einem ja, Beitrag dann auch schlussendlich im Verein in den NLZs vorangeht. Also das
Sehr
wäre
gut,
auch
ja.
was. Also wie gesagt, wir connecten da schon jetzt auch im Westen, das ist cool. Ich weiß gar nicht, wie das dann in anderen Regionen in Deutschland aussieht. Ob das da auch so hier und da verfolgt wird, wissen wir nicht, aber wir tauschen uns hier gerade aus. Das machen wir mit der Öffentlichkeit auch hier direkt. Ich glaube, das ist ein guter Weg und da kann von der Futsal nur von profitieren. Dann wäre es nämlich ähnlich wie in den südamerikanischen Ländern, also Brasilien und Argentinien oder in Südeuropa, Spanien, Portugal, wo der Futsal als Methodik fest verankert im Fußball ist und dadurch eben auch seine Eigenständigkeit rauszieht, weil genug Leute auf einmal anfangen, Futsal zu lieben. Ne? Und dann ist das ein kulturelles Ding. Dann entsteht die Futsalkultur mit dem Katalysator Fußball. So ist das eben. Das ist ein Katalysator. Und der Fußball hat ja auch was davon. Deswegen Synergie. So, deswegen. Cool. So, mein Abschlusswort dazu. Du kannst gerne noch kommentieren, aber
Ja,
sehr
dir war
coole.
alles gut.
Ja.
Und ja, ich wollte eigentlich zu den Fokusthemen springen, aber eine News haben wir vergessen, weil wir ja 2 Wochen nicht hatten. Wir hatten ja El Podcastico.
Ja.
Wir hatten ja unser Treffen in Bielefeld. Das ist jetzt schon wieder, ist ja 2 Wochen her und das hatten wir gar nicht. Vielen Dank auch an, ach, wie hieß der User? Wer hat mir nochmal den Namen zugesteckt?
Weiß es
El
nicht.
Podcastico. Oh, such ich jetzt hier parallel raus. Ganz vergessen, super, erstmal danke. Weil wir uns da, ganz toller Name auch dafür, können wir auch eigentlich einen Podcast heute, ne? El Podcastico.
Ja, cool.
Sennestadt gegen Düsseldorf, ich kam knapp vom Einschuss dazu, muss man sagen, durfte mich dann auch unten auf die Plätze setzen neben
Ja,
euch,
selbstverständlich,
neben eurem
Daniel.
Geräteraum. Und ich wollte mir meine Eindrücke, ja, schildern. Ich habe ja nun euer Schmuckkästchen jahrelang nur am Stream gesehen.
Ja.
Und erstaunlich kommt man in die Halle und denkt, ja, ich war hier schon so oft, weil man es dann doch irgendwie ganz oft sieht. Und die Stimmung war sehr gut, ihr hattet Trommler, die Kinder haben echt viel Stimmung gemacht. Wir haben auch mal viele Kinder, wir haben immer keinen Trommler. Wir haben zwar eine Trommler, aber keinen Trommler. Und man merkt wieder, was das für ein Unterschied ist, wenn da so ein bisschen
Ja.
getrommelt wird. Und auch vor Ort, ihr habt ja auch viel mehr Plakate an der Wand hängen. Werbeaufsteller habt ihr euch da ja auch da nette Sachen einverlassen, hast du mir erklärt, wie ihr dann da auch Löcher reinbohren durfte, sodass wir diese Plakate nicht ankleben müsst oder jedes Mal
Ja.
neu fixieren müsst mit Tape, sondern wirklich da reinhängt, weil da Ösen sind oder weil da
Genau.
Nägel sind, ihr habt Ösen.
Haken und so weiter.
Genau. Super. Und habe das echt gut abgedeckt. Und ich sehe jetzt auch diesen Platznot, um diese Matten hinter dem Tor wegzubekommen, weil die immer viel gesagt haben, ja, räumt mal diese Turnmatten weg. Ja, aber erstens habt ihr auch die Sprossenwände, kann man nicht wie bei uns hochfahren. Also die müssen abgedeckt werden, sicherheitstechnisch. Die, ich meine, dann, wenn du die blauen Matten wegräumst, räumst du dann graue Matten hin. Also, wie willst du sonst diese Sprossenwände da absichern? Dann geht ja fast gar nicht anders. Habt ihr schön gemacht und auch euer kleines Redaktionsteam fand ich toll da in eurem Geräteraum mit Bassbox, die ich mir direkt mal angeschaut habe.
Ja, die kommt
Nicole
auf
macht einen
jeden
guten Ha
Fall.
genau,
Erzähl
Nicole.
weiter, erzähl
Ja,
weiter.
Nicole macht super Hallensprecherin, ja, sagt das da an. Aber jeder macht da sein Ding. Catering könnt ihr auf jeden Fall ausbauen. Das war eher so 1 von 5 Sternen, aber beim Rest habe ich mich
Warum?
echt gut
Das ist doch
willkommen.
Prominenz. Das Catering, das bietet
Ah, ja,
hier,
okay.
here we go food Salat.
Ja gut, eure 3 Dosenauswahl, das war jetzt noch nichts. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, eigentlich wie beim Streaming, Ehrenamtler zu finden. Ja, und habt ihr sogar Streaming gehabt, auch mit einer Minimaltechnik und die reicht vollkommen. Und da fand ich auch während des Spiels, konnte ich halt die Tore in der Wiederholung mir selbst angucken. So ein Stream ist halt, auch wenn du in der Halle bist, einfach nochmal eine Ebene tiefer, ist halt eine Dimension mehr, die du hast und das erhöht schon noch dann geil das Erlebnis und da waren so ein, zwei Tore, so Mist, nicht hingeschaut. Ja, okay, nochmal schnell angeschaut.
Genau, einfach den Livestream kurz mitlaufen lassen, zeitversetzt, 10,
Ja.
20 Sekunden später kommt das Tor. So machen wir es auch. Also wir saßen da ja auch im Medienbereich, du hast mir ja gesehen, mache ja da auch dann mit dem Livestream mit und die Musik und so weiter. Wir haben ja keinen Hallensprecher wie HP Effing, der die Stimmung versucht in die Halle zu bringen. Wir machen das mit Musik und den Trommlern. Auch erstmal danke für dein positives Feedback, weil es ja live dann auch einfach realistisch ist, das Feedback. Richtig cool. Ja, und ja, der kleine Medienbereich, dann mit Clemens als Kommentator. Macht auf jeden Fall Spaß und ich habe mir auch vorgenommen, das in Zukunft weiter so zu machen. Unabhängig davon, welche Aufgaben ich in Zukunft beim MCR noch weiter übernehmen oder auch nicht, weil auch mal Zeit knapp ist. Aber die Heimspiele begleiten, medial, da jetzt wirklich zu fördern, dass es ein Event wird, das ist auf jeden Fall wichtig, weil du hast ja gemerkt, die Zuschauer gehen dann mit, das ist Stimmung. Allein die Hallenmusik ist so wichtig, dass sie läuft, ne? Dass du wirklich was Gutes hast, dass es immer so ein bisschen unterstützt wird. Und du hast ja eins nicht mitbekommen, unsere Tänzerin. Deswegen, ich würde dich ja noch einladen zu unserem Viertelfinal-Heimspiel gegen Liria, weil da sind die Tänzerinnen wieder am Start. Und die machen das nochmal um 100% zusätzlich besser. Also wirklich, da gehen alle ab in der Halle. Das macht richtig Spaß. Ne? Also von daher, Daniel, schön, dass du da warst. El Podcastico, so hieß es. Und ich glaube, es war Ruben. Ruben hieß er, der uns den Titel verpasst hat. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch dass du da mit deinem Anhang da warst. Hast ja auch einen VIP-Platz, einen Court-Seat bekommen. Ja, und hast das Spiel dann live hautnah verfolgen können auf deinen Court-Seat. Court-Seats, genau, haben wir dir zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das sollten wir in Zukunft eine ganze Reihe machen. So wie beim Basketball sitzt man direkt am Spielfeldrand und irgendwann kommt der verschwitzte Spieler, der zu dir taumelt und du ihn noch
Ja.
fangen musst.
Nee,
So, das gibt es dann kostenlos.
war echt toll. Danke dir dafür. Und also wir entwickeln uns alle weiter. Also auch jetzt wieder bei uns am Spieltag wieder gesehen, ja, was wir doch gemacht haben, wir haben es auch im Livestream probiert, ist noch ein bisschen gnadenlos gescheitert wegen der Internetverbindung und generell der Ausstattung. So wie sich da unser Ehrenamtler das vorgestellt hat, geht es dann halt doch nicht. Aber ja, es sind halt die kleinen Schritte, die wir gehen können. Ja.
Ja, deswegen, also bei uns war der erste Stream auch eine Katastrophe von der Verbindung, ne? Bis wir das richtige Netz gefunden haben und dann auch die richtige Technik, dass der Stream dann auch da auf einmal funktionierte die Hardware nicht, dann war das Kabel mit einem Kabelbruch, dann mussten wir schnell zum Baumarkt, dann konnten wir erst ab der zweiten Halbzeit losstreamen. Das hatten wir alles und jetzt hat man mittlerweile alles doppelt und dreifach dort, was man im Mindestmaß braucht, sodass man bei technischen Problemen auf jeden Fall handeln kann. Ja, und dann brauchst du nur die stabile Verbindung, die dann bei uns zum Beispiel, wir haben dann gemerkt, über Telekom haben wir ein stabiles Netz, über Vodafone oder über O2 ging das gar nicht. Telekom war unsere Rettung, seitdem haben wir 5G optimal und streamen darüber. Deswegen, wir sind zufrieden mit der Entwicklung des Streams und auch mit der gesamten Entwicklung. der Heimspieltage. Ja, und wir freuen uns einfach auf das Viertelfinale. Und da wird wieder Stimmung sein. Das freut uns. Und schön, dass du da warst. El Podcastico. Ruben hat uns den Titel gegeben. So heißt es
Ach,
hier nämlich.
siehste, super, wunderbar,
Genau.
danke dir
Deswegen.
fürs Nachschauen.
War cool. Und wir werden in Zukunft nochmal ein El Podcastico machen. Vielleicht komme ich dann nach Düsseldorf. Genau.
Yes.
Düsseldorf gegen Bielefeld. Du sagst ja mal Sennestadt, aber es sei dir verziehen, weil du ja so ein alter Hase bist. Genau. Cool. Hat
Okay.
mich gefreut. War cool.
Dann hätte ich jetzt eigentlich, ja, zwei sind keine Riesenthemen, aber mir ist dir aufgefallen, dass die Ersatzbänke diesen Spieltag doch recht leer waren.
Oh,
Ja.
der Detailfuchs hat mal wieder zugeschlagen.
Ja, richtig. Wie kannst du dir das erklären? Wie erklärst du dir das?
Gott. Also, ich kann dir erstmal, also wollen wir direkt damit verbunden auch in die Bundesliga einfach die damit abdecken, einfach über die Spiele mal sprechen, anfangs, wo es so wenig.
Ja, ich würde es ja schon zum Schwerpunktthema machen, also war jetzt meine
Ja, aber
Idee.
neben, dann machen wir in Schwerpunktthema mal was Neues und besprechen kurz die Spiele ganz locker, aber mit
Okay.
Schwerpunkt Bänke. Aber lass uns da mal nicht chronologisch vorgehen, sondern eher Spiele, wo das sehr offensichtlich war. Ich nehme aber erstmal dann das Spiel vom MCH in Stuttgart. Ne? Der MCH verliert mit 5 zu 7 in Stuttgart. Stuttgart hat sich damit in die Relegation gerettet. Man muss aber sagen, dass der MCH, wenn man sich mal die Bank anschaut oder überhaupt den Kader, nur mit drei fitten Spielern und davon zwei im Ramadan, auch ganz wichtig, drei Spielern aus dem Bundesliga-Kader, also oder besser gesagt, ich sag mal den stärkeren Spielern, drei guten Spielern angereist sind. Fuad Aghnima, Furkan Aas und dann noch die U19-Spieler, wovon auch einer im Ramadan ist. Man hat nämlich alle drei, ne, zwei im Ramadan sind. Der Torwart war auch noch im Ramadan. Also auch am Fasten. Man hat drei U19-Spieler dabei gehabt. Der Torwart hat gespielt, alle haben gespielt. Und dann noch Oliver Bollwicht noch dabei aus der zweiten Mannschaft, der aber letztes Jahr noch Bundesliga gespielt hat. Ja, und der Einzige, der nicht im Ramadan war und einigermaßen fit sein sollte, war dann Luis Dres. Der konnte das Ding aber auch nicht drehen dort. Ja, und so hat man dann gegen Stuttgart einfach leider nicht die Körner gehabt. Ganz einfach. Man war dort dann nur mit zwei Auswechselspielern. Wie gesagt, davon die Hälfte der Mannschaft am Fasten. Und ja, und einfach zu wenig Spieler. Das kann dir kurz erklären, warum das beim MCH der Fall war. Verletzung, ne? Garibaldi verletzt, Oliveira verletzt, Pedro Strick hat sich seine Gelbsperre natürlich gegen euch noch gekonnt abgeholt. Muss man auch erwähnen, kurz, da hat er das Leibchen einfach in
Ja,
der
aber
letzten
genau, aber jetzt,
Sekunde.
das ist ja das Thema, worauf ich hinaus will,
Okay.
Sebastian. Jetzt,
Ja.
also ich will ja schon darauf hinaus, dass es im vorletzten Spieltag sehr, sehr kuriose Fouls gab, auch schon den Spieltag davor, ja, und
Wahnsinn.
sehr, sehr kuriose gelbe Karten gab. So,
Ich wollte es
das.
da ausführlich
Ach
herleiten dann.
so,
Aber mach
okay.
weiter.
Genau.
Mach weiter.
Und
Gut.
ja, natürlich im ersten Moment auch gerade mit diesem Leibchen hinwerfen, dachte ich auch, was ist das denn jetzt? Will er jetzt hier die Spieler noch 10 Sekunden aus dem Takt bringen? Aber nein, aber auch generell über alle Spiele hinweg gab es dann komische gelbe Karten. Grund ist ganz einfach die fünfte gelbe Karte. Die Regelung, welche über die Saison hin total sinnvoll ist,
Ja.
verliert natürlich in einer Liga, die mit unserem Playoff-System relativ, wirklich, die oberen 8 Plätze sind ja egal. Also selbst wenn der deutsche Meister noch offen gewesen wäre, trotzdem egal, weil es geht ja um nichts. Ja, das heißt, da wird sich einfach rein ökonomisch der Preis, den es da zu gewinnen gibt, ist so gering, dass man sich strategisch überlegt, wie kann ich meine Chancen dort verbessern, wo es dann wirklich um die Bratwurst, um die fette, fette
Ja.
Bratwurst geht, nämlich in den Playoffs. Also will ich doch alle fünften gelben Karten am besten löschen, das ist ja wie so ein Cheat. Ja, jetzt noch schnell, selbst wenn ich drei habe, ja komm, mach noch schnell zwei gelbe Karten, vorletzter Spieltag, letzter Spieltag, nee, Entschuldigung, drittletzter Spieltag, vorletzter Spieltag.
Schnell die Karten und dann ist es schön die fünfte am
Richtig.
vorletzten. Fertig.
Und ganz ehrlich, ich finde alle, die das gemacht haben, smart, muss man so sagen. Ich finde es nicht unsportlich, denn die Regularien sind hier für mich, setzen für mich den Fehlanreiz. Ja, und es wäre ja aus meiner Sicht relativ schnell behoben, wenn es heißen würde, die gelben Karten werden nach der Vorrunde, nach der Hauptrunde
Gelöscht.
einmal gelöscht. Dann hat man das nicht.
Mhm.
Ja, ja. Und genau. Da sind auch alle Spiele dabei.
Ja, das finde ich, es wäre eine super Regelung. Macht man ja auch bei großen Turnieren im Fußball so, dass man für das nach dem Halbfinale, nach dem Viertelfinale das löscht, damit im Halbfinale nicht jemand fürs Finale gesperrt wird. Na, also das gibt es ja auch. Kennst du noch das Szenario 2002 mit Michael Ballack, der dann im Halbfinale seine, weiß nicht, dritte Karte oder sowas?
Ja,
Ja. Das will man eben damit verhindern, dass man im Finale die besten Spieler hat. Hier finde ich, wäre das eine gelungene Ebene, um einfach geile Playoffs zu garantieren, dass man eben diese Karten nach der regulären Ligasaison löscht. Hat man nicht gemacht. Und dann hat man eben solche Szenarien, dass einige Mannschaften, auch der MCH natürlich, hier am letzten Spieltag sogar der Trainer sich dann noch die fünfte holt, damit er nicht im Playoff gesperrt ist. Der Trainer holt sich noch die fünfte ab. So, weil da auch diese Regelung gilt. Ne? Wenn du regelmäßig da dich mit den Schiedsrichtern auseinandersetzt, kriegst du halt auch schnell eine gelbe Karte als Trainer. Ja, und das ist eben der Punkt, dass du dann wirklich dieses Szenario hast am vorletzten Spieltag und am letzten Spieltag kommst du da mit Ach und Krach Kadern. Deswegen habe ich als letztes den Pedro Strickhardt erwähnt. Hier muss ich aber sagen, beim MCH war es halt auch wirklich verletzungsbedingt. Und da ist auch für das Viertelfinale leider durch die Verletzung, ja, schwere Kost wird das für den MCH.
Mhm.
Ja. Plus Ramadan. Also Ramadan ist beim MCH immer der Killer, kann ich sagen. Also ich kann jedes Jahr sagen, Viertelfinale wird schon ganz eng. Ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel nie übers Viertelfinale kam, weil immer die halbe, ja, damals noch deutlich mehr als die halbe Mannschaft, einfach schon am Fasten war. Und dann fehlten die Körner in den Spielen. Ja, so ist es eben. Ja, aber erzähl mal weiter. Du kannst ja weiterfahren und führen durch diese... Ja,
gut, das war das erste Hauptthema, also einfach mal über diese Anreizproblematik bei diesen gelben Karten zu sprechen, was definitiv geändert werden muss, weil ansonsten haben wir diese bizarren Gelbkarten,
ja,
und die auch für den, ja, für den Sport auch nicht gut sind. Also das ist ja absurd, was da dann auf einmal passiert, um gelbe Karten zu ziehen.
Genau.
Naja, also das ist aber, wie gesagt, nicht für mich eine Unsportlichkeit, sondern es ist einfach smart. Es ist einfach smart, das zu tun. Und das ist dann falsch. Genau. Ja, so, also es darf, jemand darf in die Lage versetzt werden, so zu handeln.
Wunderbar, du hast das einerseits smart, also die Intelligenz aufgezeigt, gleichzeitig aber auch die Ethik, dass es eben eigentlich falsch ist. Ne?
Ja,
das
richtig.
Ist, das ist diese Diskrepanz. Ne,
deshalb hast du ja auch dieser, also dafür hast du ja Regulatorien oder Regulatoren, die genau diese Fehlanreize ja durch Anreizsetzung oder Gesetze, Paragraphen ja gerade adjustieren sollen. Das wäre hier absolut jetzt der Fall. Ja.
Genau, es ist nochmal fachlich gesagt, müsste man sagen, aus sportethischer Sicht sind die Regularien ungenügend in dem Bereich.
Mhm.
Weil dadurch eben diese Verzerrung entsteht. Deswegen wäre es hier vielleicht eine Idee, um die sportethische Seite hier wirklich zu fundieren. Und das ist der Grund, warum wir Sport machen häufig, diese ethischen Werte neben dem Wettbewerb und eben ethisch fundiert werden muss. Und da ist der Punkt, bitte löscht die Karten nach der regulären Saison. Die sind sowas von blöd dann fürs Viertelfinale, weil wir haben es jetzt gesehen. So, ich führe es nicht mehr aus, aber sportethisch wäre das auch wertvoll.
So ist.
Gut.
Zweites Fokusthema war oder ist, ja, also die Playoffs nächste Woche ist Ostern und das erste Playoff-Spiel ist an einem Osterwochenende. Und wir bei Düsseldorf, und ich habe jetzt auch von anderen Vereinen gehört, haben halt das Problem, Ehrenamtler haben Familien oftmals, sind ja meistens dann über 30 und sind natürlich über Ostern nicht da. Und auch bei uns bei Düsseldorf, ich bin nicht da, Lukas nicht da, also es wird total eng, ja, das zu organisieren. Und das, ich habe jetzt auch gehört, in anderen Vereinen genau dasselbe Problem. Ja. Und es wurde aber auch sogar von dem Verein angesprochen, beim DFB, ja, Ostern wollen wir nicht verschieben. Und es hieß dann, nö, Weihnachten haben wir ja sozusagen schon Rücksicht genommen. Ja, wir können das jetzt nicht. Aber ich will mal diskutieren, ja, wo stehen wir jetzt hier im Futsal? Ja, welchen Anspruch haben wir? Aber trotzdem, wie ist die Realität? Und wie sollte eigentlich eine Liga-Struktur und gerade dieser Rahmenspielplan, auf was muss er Rücksicht nehmen?
Ja.
Denn darauf sollte er aus meiner Meinung nach Rücksicht nehmen. Ja, also ich schon, wann sind Ferien? Weil die erstmal die Ehrenamtler nicht da sind. Und ich meine, wer kommt denn zu unseren Spielen überall? Das sind aktuell Familien, Schulklassen, die sind alle nicht da. Ich meine, wer schaut sich also dieses Halbfinale an, dieses Viertelfinale? Weiß nicht, wie hast du da so für einen Standpunkt?
Ist ja schon mal eine spannende Thematik, die soziologisch wird, weil es eben diese altersdemografischen Kontext aufzeigt. Ne? Also, dass du ganz klar auch sagst, ey, im Futsal, wenn man sich jetzt mal das Alter des Futsals anschaut und wir wissen, dass Funktionäre, die das Ding am Laufen halten, organisationsspezifisch und so weiter, größtenteils, also oder viele davon Pioniere sind, die dann auch ein Alter haben jetzt, die jetzt hier das Ganze machen, kurz nach ihrer aktiven Karriere in irgendeiner gewissen Art und Weise. Also jetzt in einem Alter sind, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die jetzt eigentlich auch so eine Pionierswelle ausmacht, die wo man dann auch mal eine Pause macht und trotzdem dann jetzt weiterarbeitet. Man ist in einem Familienalter, wie du schon sagst. Kinder, Frau, Familie gewinnt an Bedeutung, aber auch Beruf gewinnt an Bedeutung in den 30ern und 40ern. Na, auch da gibt es halt nochmal diese Entwicklung sehr stark. Manche machen das auch noch später, aber unabhängig davon, sagen wir mal 30 bis 50 Jahre, dann machst du deine Schritte in dem Bereich. Auch familiär nochmal deutlich. Ja, und dann bist du an Ostern, dann hast du da Urlaub wegen den Kindern und dann wirst du das auch wahrscheinlich weniger mit Futsal füllen als mit der Familie. Und da hast du einen richtig guten Punkt angesprochen, dass wir in einer multiperspektivischen und damit verbunden mit diesem soziologischen Wissen eine professionelle Perspektive auf die Planung und Organisation, auf das Management der Liga durchaus zu bedenken, dass man dort schaut, wie kann man das eventuell in Zukunft vermeiden, weil es eben zu Erschwernissen in den Verein führen kann, wie jetzt am Beispiel Fortuna Düsseldorf bei euch, eben so einen Spieltag dann für den Playoff irgendwie richtig hinzukriegen, auch damit die Qualität passt, vom Stream bis zur Orga. So, ne? Und das sollte dann stabil laufen und nicht eben anhand solcher strukturellen Vorgaben wie Termine schlussendlich ja, altersdemografisch zu Problemen führen. Ne? Deswegen, das ist eine spannende Thematik, die du aufführst. Ist echt Detailwissen für eine Planung auch nochmal. Aber es ist total wichtig, dass man das drin hat, weil das macht dann die Professionalität aus, der detaillierte Blick in der Planung, damit die wichtigen Rädchen, die am Ende das ganz große Rad zum Drehen bringen, die auch die kleinen Rädchen dann zusammenwirken können. Und die fehlen dann bei manch einem Verein. Ne? Ich kann dir sagen, bei uns wird es auch schwierig. Hier und da. Am Osterwochenende, und sei es am 30.03., ist dann ja unser Heimspiel, glaube ich. Da muss man hier und da auch nochmal gucken.
Weil es ja auch eigentlich gar kein religiöses Ding ist, sondern es ist
Nein,
halt echt
nein.
dieses Feriending. Ja, so,
Geht
das
uns.
betrifft
Ferienzeit.
wirklich alle. Ja, alle, die Kinder in
Ja,
der
ja.
Schule haben, das sind halt alle in Deutschland. Ja, und auch über
Ja.
alle Bundesländer hinweg. Ostern ist halt
Ja.
Ostern, ist halt wie Weihnachten. Ja, also geht für mich wirklich, da muss man echt einfach auch offen darüber sprechen. Habt ihr Probleme? Ja, okay, dann können wir es nicht machen. Ja, vielleicht ist man irgendwann so professionell und sagt, ganz ehrlich, wir sind alle da,
Ja.
wir haben genügend Leute, die wir bezahlen können oder wir fangen das schon ab, aber es wurde nie darüber offen geredet, ist schon.
Aber Dani, da sind auch vielleicht die Planer beim DFB noch tatsächlich ein bisschen zu jung für. Die sind noch nicht, vielleicht haben sie noch keine Kinder. So, ne? Und da, so, oder sind noch nicht da, oder die Kinder sind noch nicht in dem Alter, dass du da jetzt wirklich urlaubsmäßig guckst, weil die halt Kita oder Schulferien haben. Ne? Sowas. Also das ist eben der Punkt. Und da hast du dann natürlich in der Organisation beim DFB auch nicht diese Erfahrung und somit hast du, das, da habe ich
Interessante.
schon mal drüber gesprochen, schon mal drüber gesprochen. Die sind vielleicht, hast du ja schon mal häufiger auch so im Podcast, ich glaube, es ist schon 50 Podcast-Folgen her, aber man kann sich's anhören, gesagt, die sind zu jung. Die sind zu jung, zu unerfahren. Und dann hast du natürlich solch ein Detailplanungswissen nicht drin. So, und dann könnte man heute sagen, okay, wir sind in einem Alter, wo wir jetzt solche Problematiken vor uns haben. Und dann kannst du sagen, okay, ey, mindestens ein Wochenende in den Osterferien muss frei bleiben. Kannst jetzt keine Bundesliga machen oder Playoff machen, weil sonst kannst du deine Urlaubsplanung oder Ferienplanung mit den Kindern nicht durchführen oder du kannst eben nicht Futsal. Und dann entscheide ich mal zwischen Futsal und Familie. Da kann ich dir sagen, in unserem Alter entscheiden wir uns für Familie. So ist das
Ja,
eben.
ein interessanter Ansatz. Ja. Da hatte ich jetzt in dem Kontext gar nicht mehr vor Augen hier die Altersstruktur oder Familienstruktur, aber ja, ist genau dasselbe Thema, was wir schon mal besprochen hatten. Jo,
Spannend. Ja.
jetzt Bundesliga. Jetzt kannst du losrattern.
Jetzt haben wir los. Oh Gott, jetzt habe ich doch schon. Ja, das mit den NCR brauche ich nicht wiederholen. Ja, aber wollen wir kurz uns so ein bisschen die Ergebnisse vor Augen führen? Und wir gucken ja nicht immer 100% immer überall
Ja,
hin, weil wir haben ja nicht immer die Zeit.
war ja
Ne?
eh irgendwie ein komischer Spieltag, weil die Teams
Ja.
komplett ja, B-Mannschaften gesperrt, ziemlich hohe Ergebnisse. Also da war jetzt ja wenig, wirklich wenig Spannung irgendwie drin. Also von daher
Ja.
Können wir da, glaube ich, schneller diesmal durchgehen.
Aber es gibt ein paar interessante Punkte. Nehmen wir auch schon Beispiel chronologisch das erste Spiel zwischen Paas und Hamburg, also den HSV. Der HSV gewinnt bei Paas mit 10:3. Na? Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Paas das anscheinend das Ziel Meisterschaft, zumindest öffentlichkeitswirksam ausgedrückt hat. Ich finde, da waren jetzt ein paar Dämpfer dabei. Man hat jetzt in den letzten Spieltagen nicht so gut abgeliefert gegen die Spitzenteams. Aber was beim HSV auffällig war, nicht nur, dass der Kader einigermaßen breit war, das gefällt mir auf jeden Fall, sondern dass Maximilian Grünberg gespielt hat, obwohl er im letzten Spiel eine gelb-rote Karte gesehen hat, Daniel.
Ja, stimmt, da hatten wir auch die Anfrage bei uns auf der Seite, wie das geht. Ich habe noch keine Antwort. Stimmt, hast du irgendwas erfahren, wie das?
Ja, Daniel, ich will nicht zu viel interner, ich habe mir mal nachgefragt. Aber es ist ja eine offene Geschichte, dass er gespielt hat. Von daher
Ja.
muss man doch hier auch mal der Community sagen, warum. Und ich finde, das ist wirklich zu diskutieren eigentlich. Denn der hat eine gelb-rote Karte gesehen. Nur hat dann der Schiedsrichter in seinem Spielbericht mehr oder weniger diese gelb-rot-Karte zurückgenommen, indem er den Fehler eingestanden hat, anscheinend. So
Aha,
mein
okay.
Wissen. Und dann hat der HSV natürlich Einspruch erhebt, weil da stand da natürlich drin, der Schiedsrichter hat seinen Fehler zugegeben. Aber ist das nicht eine Tatsachenentscheidung? Also, ich habe Dinge erlebt, wo gelb-rote Karten und drei gelbe Karten gegeben wurden für einen Spieler, der ist nicht vom Platz geflogen. Und das wurde nicht wieder zurückgenommen. Da wurde kein Spieler irgendwie wieder, was auch immer, oder auch überhaupt nichts gemacht. Und hier wird der Junge, also ich freue mich natürlich für den HSV und für Maximilian Grünberg, aber der wird dann einfach, die Sperre wird ihm genommen. Also die Sperre, die eigentlich ankommt, die eine Tatsachenentscheidung ist, die wird ihn dadurch eben vom Sportgericht, muss das ja, oder zumindest von der sportlichen Leitung, ich weiß nicht, wer es ist. Ich frage mich, ob da Joachim Dibner vielleicht noch dabei war, weil er ist ja auch da sehr intensiv in Hamburg unterwegs, auch vom DFB aus. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die hat Geschmäckle, wenn sowas passiert. Das ist echt kurios, dass der Spieler eine gelb-rote Karte sieht, der Schiedsrichter irgendwas reinschreibt in den Spielbericht und daraufhin die Sperre zurückgenommen wird. Spannend, spannend.
Ja, ich meine,
Ja.
in dem Spiel keine Relevanz, es ging um eigentlich nichts mehr. Nee, es ging um nichts. So,
Ja.
ja, also, und ja, von daher ist jetzt zum Glück, ja, die Brisanz da, glaube ich, raus, aber ist schon wirklich ohne konkrete Kommunikation. Ja, da könnten auch die Vereine mehr tun. Ja, und einfach, okay, die Leute haben doch gesehen, dass es hier eine gelb-rote Karte gibt. Ja, gerade wenn es auch noch ein Nationalspieler ist, der im Fokus steht. Also
Ja.
in der kleinen Community fällt das natürlich sofort auf. Ja, warum geht man nicht proaktiv? Ja, Achtung hier, spielt, weil. So. Tja, da sind wir aber auch nicht so weit.
Weißt du, was das Geschmäckle ausmacht bei mir? Oder was, wo ich einfach überhaupt, wo ich wieder denke, was für eine teilweise echt schlecht geführte Liga ist, dass meines Wissens nach die Karten bestehen bleiben. Also die zwei gelben Karten, die er gesehen hat, bleiben bestehen, sodass er keine Sperre in den Playoffs erwarten muss, weil die sind ja gezählt. Er kriegt aber keine Sperre für das Spiel gegen Paas. Die Sperre wurde nur weggenommen, die Karten bleiben bestehen, weil die Karten sind ja eine Tatsachenentscheidung. Aber die
Aha,
Sperre wird auf
okay.
einmal aufgehoben. Und das ist aus meiner Sicht wirklich kritisch. Und ich muss sagen, wer da beim DFB in Bundesliga das macht, sorry, es ist eine Fehlentscheidung vielleicht, aber es ist leider eine verdammte Tatsachenentscheidung. Und dann nur die Sperre wegzunehmen, aber die Karten bestehen zu lassen. Also wenn das der Fall ist, weil so habe ich es verstanden. Wenn es nicht so ist, korrigiert mich, ich nehme es gerne zurück. Aber wenn das der Fall ist, ganz ehrlich, was für eine, ja, Geschichte. So will ich es mal sagen.
Ja, schlecht gelaufen einfach. So, also,
Ganz schlecht. Ganz
ja.
schlecht. Vielleicht sind die einfach zu jung oder viel zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht im passenden Zustand, um sowas richtig zu regeln.
Absolut.
Na, also
Ja.
da muss ich Kritik äußern. Das ist ja echt, dass der gespielt hat und dann hat diese Vorgeschichte. Sorry. Ich mag die Hamburger, ich gönne denen alles. Und am liebsten, wenn der MCA nicht Meister wird, soll es der HSV werden. Na, aber. Das war einfach wieder ganz kurios. Nennen wir es einfach mal kurios und dubios. Fertig. So, Daniel, lass das nächste Spiel machen. Hohenstein, die Maschine läuft. 2:0 gegen den FC Liria. Ja, ganz souverän. Dritte Minute und Mitte der zweiten Halbzeit macht man die Tore. Ich habe die Highlights mir angeschaut. Muss sagen, daraus entnehme ich jetzt nicht super viel. Außer vielleicht einen verdienten Sieg für Hott. Ja. Aber Liri hat ja noch gekämpft und hat eigentlich für den MCH super in die Karten gespielt, auch für Regensburg super in die Karten gespielt. Aber der MCH, also alle Mannschaften, die um den vierten Platz gekämpft haben, Regensburg, Bielefeld und Liria, haben verloren. Und somit bleibt es
Stimmt,
bei dem
ja.
Stand. So, und somit Liria wird Vierter, Hohenstein wird Zweiter. Und ich muss sagen, Hohenstein mausert sich gerade, ne? Sehr stabil. Rückrundenmeister geworden. Also beste Mannschaft in der Rückrunde. Hier muss ich aber auch noch erwähnen, der MCH war vor den Verletzungsmiseren und vor den gelben Kartenmiseren gegen Hohenstein die beste Rückrundenmannschaft und überhaupt die beste Mannschaft seit dem Hinspiel gegen Hohenstein. Man hatte nichts verloren und war auf
Wie
Platz
du es auch
1.
immer wieder schaffst, den MCH zu platzieren, ne? Ist
Ja, das muss,
unglaublich.
weil ich das Wissen habe, dann gebe ich es raus. Meine Güte, hast du so ein Wissen über Fortuna? Mach das. Das muss man wissen. Die waren in der Rückrundentabelle Erster. Und wenn sich beim MCH wirklich die Situation entspannt hätte mit dem Kader, boah, die wären für mich auch so ein kleiner Titelkandidat gewesen. So ein bisschen, die haben ja Weilimdorf besiegt, gegen Hohenstein, ja, mit Ach und Krach, also wirklich dann auch da verloren, weil man einfach zu wenig Spieler hatte. Aber, ja, aber Hohenstein macht's und Hohenstein mausert sich. Und ich finde, Hohenstein ist echt wieder ein Kandidat. Die können was rocken. Die spielen ihren Stiefel runter, wittig. Super Spieler, muss man sagen. Also hier nochmal, der rockt da mit den Jungs. Ja, Sorokin,
Also ich muss auch, also
Allais.
genau, also ich würde auch sagen, hat echt eine Top-Saison gespielt, hat man
Ja.
war echt unsicher aufgrund des riesen Changes im Kader und gerade diese Riesenveränderung dann so gut zu beantworten, ja, zeigt auch, was für ein gutes Händchen anscheinend jetzt die Verantwortlichen dort in der Spielerauswahl hat, die man einfach auch mannschaftlich guten Kader zusammengestellt, der so harmonieren kann. Mega gut. Ja, also echt Hut ab und haben immer noch die meisten Zuschauer, immer über 300, immer Stimmung. Freut mich für heute auch an der Stelle.
Für Hott wünsche ich mir immer Heimvorteil. Weil da hast du immer gute Stimmung auf jeden Fall. Auch wenn die Tröten nicht jedermanns Geschmack sind. Gut. Aber Gewinn gegen Liria 2-0, sichern damit den zweiten Platz. Liria, wegen der Konkurrenz, die nicht geliefert hat, bleibt auf dem vierten. Und dann haben wir deine Fortune gegen Regensburg. Ich lehne mich zurück, weil ich habe zu viel geredet schon. Du darfst bitte ausführen.
Ja,
Fortuna Regensburg.
ich will ja heute mal einen kurzen Podcast machen. Regensburg hatte ja nur zwei Auswechselspieler. Ja, hat man auch gemerkt. Ramiz Šovtorov, richtig guten Tag. Auch Marko Hudáček. Die haben das Spiel getragen. Einige Spieler sind auch noch zum Einsatz gekommen. Und wir waren einfach auch mal gut im Abschluss. Aber Matchwinner war auch hier Martin Wu. Also, boah, hat der viele Dinge rausgeholt. Ich hatte einen Kollegen aus meinem Team dabei. Der ist erstmal Futsal gesehen und der hat direkt sich in Martin Wu, also super Typ. Ja, so wenn man fällt da direkt auf, auch die Art, man streift sich immer so ein bisschen die Haare, macht sich die Beine, macht sich die Hose hoch. Zwar nicht so extrem wie der Kollege bei Regensburg da, der Brando dos Santos, der die ganze Zeit mit einem halben Oberschenkel rumgelaufen ist, offenen, weil sich mal die Hose hochgestoppelt hat. Immer sehr interessant, wie viel Zeit manche im Spiel haben. Sehr affektiert. Aber ja, war einfach ein Kampfsieg. Die Jungs wollten das. Die Jan einmal ohne ihren Keeper, standardmäßig,
Aha.
Guimarães, und auch ohne natürlich
Magnus.
Marquinhos. Und das hast du halt gemerkt. Ja, sie können
Ja.
da gut nach vorne spielen. Und dann fehlt genau der Punkt, wo jemand den Ball nimmt und den vorne festmacht. Und da merkt man, wie wichtig Marquinhos für Jan ist. So kommen sie nur bis zur Mittellinie oder mal zu ein paar Fernschüssen. Aber dieses Gefährliche, was Marquinhos halt einfach unfassbar gut macht, ne, das hat gefehlt. Von daher einfache Story. Regensburg war in Unterbesetzung da, das hat man auch gemerkt. Fortuna hat sich aber über Ramiz Šovtorov, Martin Wu und Hudáček echt mega reingekämpft in das Spiel. Absolut verdient vom Verlauf her. War ein schöner Abschluss. Der erste Sieg gegen Jan Regensburg, immerhin deutscher Meister. Also
Ja, genau.
kann man immer wieder hervorheben. Amtierender deutscher Meister, noch nie gewonnen. Ja, also auch da müssen halt die Clubs mal ein bisschen weiterdenken, auch so solche Serien. Ja, klar, ist das Spiel an sich wertlos. Komm, dann fahren wir da mit 6 Mann hin. Ja, aber ist doch geil, wenn man sagen kann, hey, wir haben immer gegen Fortuna gewonnen. Und so reißt man so eine Serie mit, ja, unnötig vielleicht. Aber ja, ist die Entscheidung.
Fortuna hat in der Bundesliga gegen den MCH noch nicht gewonnen, ne? Die Serie bleibt noch.
Wieder platziert, ey, wie du es immer wieder schaffst, ne? Ich
Nee,
muss da auch
immer
mal
Spaß.
öfters. Marketing.
Ja, du lieferst aber auch Vorlagen hier. Ja, aber mir ist aufgefallen auch, Marquinhos fehlt. Einfach mal aus sportlicher Sicht. Regensburg kriegt es dann einfach nicht hin, die Tiefe zu bedrohen. Also wirklich die Tiefe aufzubauen und dann die Tiefe zu bedrohen. Das fehlt auf jeden Fall im Regensburger Spiel. Aus meiner Sicht den Highlights nach auch absolut verdient. Du jubelst den Martin Wu in die Höhe. Ich finde, er hat noch Schwächen. Ist ja auch dem altersgemäß auf jeden Fall notwendig, dass er noch Schwächen hat. Ich finde zum Beispiel, Fernschüssen sieht da noch nicht gut aus. Also hat er gegen MCH auch
Ja, aber zu
nachgegeben.
null. Und ach ja, Marcel war da und Dennis Bessel waren auch da.
Ja,
Also Marcel, ich
du.
kann nicht mehr ohne, der muss jetzt da rein. Also
Ja,
zu.
also den musst du da fördern, weil er auch jetzt einfach durch die Bundesliga gute Präsenz und auch Entwicklungsmöglichkeiten hat. Das ist super. Was mir aber aufgefallen ist, du sprichst ja immer von Fotos, ne? Und guck dir mal bei euch eure Nummer 23 an auf der Ersatzbank. André Alves Pellegrin. Also Einheitlichkeit sieht anders aus, Daniel. Guck dir mal an, der trägt Anzug. Anzug und rote Krawatte. Habt ihr da einen Politiker drin oder was ist da los bei euch?
Hä? Wie meinst du, was für ein Foto?
Ja, guck dir mal bei euch auf der Ersatzbank bei fußball.de an. Du sagst ja immer über Fotos sprechen, Einheitlichkeit.
Ach so, ach,
Der
okay.
sieht aus wie so ein Personalmanager da gerade
Okay,
mit
hab
der
ich noch gar nicht
Krawatte.
gesehen, siehst du?
Ja,
Ach so.
guck dir den mal an.
Ja,
Also
so
alle haben
scheiße.
eine, ja auch hier dann, also ein bisschen uneinheitlich, auch bei euren Kajani oder wie heißt? Kajani, der hat auch einen Hoodie
Ja, ich
an, muss
sehe es. Ja, ist schon. Ja.
man. Ja, das ist ja schon, ist ja total unordentlich bei euch, Daniel.
Ja.
Ja,
Muss ich
was sieht
direkt mal
das
jetzt
denn
hier
aus?
weitergeben in die Vorstandsgruppe.
Finde ich aber geil, dass der einen Anzug trägt. Das ist top. Das ist top. Habt ihr den Anzug vor dem weißen Hintergrund fotografiert? Kam der gerade irgendwie vom Vorstellungsgespräch oder was hat er
Ich denke mal,
gemacht?
das Foto war einfach da, Sebastian. Und man hat es dann
Ja,
halt, also dass jetzt niemand von uns
aber
gemacht hat.
ey Daniel, ich fände es gut, wenn ihr die ganze Mannschaft im Anzug abfotografieren würdet. Das wäre doch mal spannend. Ja, aber cool. Und Martin Wu nochmal, ich schließe den Kreis. Ja, ich bin auch der Meinung, der Junge braucht jetzt den richtigen Schub und auch die Belohnung für die Entwicklung. Und da sollte Nationalmannschaftsnominierung nichts im Weg stehen, weil De Groot hat ja seine Karriere beendet. Müssen wir auch noch erwähnen, übrigens. Hat er seine
Richtig,
Karriere
war neue Entwicklung, ist komplett raus, hat sich komplett
beendet.
gesagt, nee, Jungs, jo, ich bin jetzt weg nach seinem Spanien-Ding, keine Ahnung, was passiert ist. Futsal, nee, ist jetzt nicht mehr, tschüss. Von
Ja.
heute auf
Schade,
morgen,
ey.
die Jungs sind im Stich gelassen, jetzt wird es natürlich auch mit
Oh.
Torhütern knapp, wir dürfen nicht nachnominieren. Ja, Idee war jetzt ja auch den Reza, der früher auch mal Torwart war, irgendwie überhaupt als Ersatzkeeper da reinzunehmen, aber es gibt natürlich die Regelung, die es verhindert, dass man für die Playoffs sich ein komplett neues Team zusammenstellen kann, also. Eine Regel, die für einen unter einem Aspekt komplett richtig ist, aber hier blockiert sie uns massiv, ja,
Ja,
weil.
habt ihr den Jungen, der ist ja im Winter gekommen, habt ihr den da nicht im Januar kurz einen Spielerpass gemacht?
Wem?
Ja, dem Reza.
Ja, der ist
Der
die
ist ja.
ganze Saison schon Torwarttrainer.
Ja, aber warum hat er keinen Spielerpass bei euch? Spielt er noch
Ja,
woanders
wir hatten
Fußball?
vier Torhüter noch im Dezember.
Ja, so also hier weitsichtig denken, das kann schnell
Ja,
gehen.
genau, ja, super.
Ja, das werdet ihr in Zukunft vermeiden. Der Junge wird demnächst bei euch einen Spielerpass kriegen, glaub mir. Ja, hast du recht, aber gut für Wu. Also, wie gesagt, aus der Not eine Tugend machen. Aus der Not entsteht Entwicklungstugend. So sind sie nicht willig, so habe ich Geduld, bis die Not kommt. Wirklich. Siehst ja bei Regensburg auf einmal steht dann ein Torwart drin, weil da irgendwie eine Notsituation ist. Das machen die ja nicht freiwillig in gewissem Grad. Und bei euch ist es ja so, ihr könnt aus der Not eine Tugend machen und ihr werdet dann in Zukunft einen Top-Torwart haben, wenn der sich jetzt über Präsenz und über Wettbewerb bei euch entwickeln kann. Deswegen top und deswegen schließen wir mit Wu den Kreis wiederum. Aus der Not eine Tugend gemacht und die Tugend muss weitergehen. Entwicklungstugend bei Düsseldorf. Ja, so, schön. Das freut mich, Daniel. Gut, wollen wir zum nächsten Spiel? Ja gut, haben wir schon Stuttgarter Futsal Club, gewinnt 7:5 gegen den MCR Futsal Club aus Bielefeld. Wichtig auch hier, das darf ich auch erwähnen, sieht man nicht wegen Jugendschutz, ein U19-Spieler, der noch jünger ist als Wu, im Tor, darf ich den Namen überhaupt sagen? Auf jeden Fall Chuma als Vorname, Chuma Y aus B. So kann man sagen, mit der Nummer 23 war er im Tor. Und hat, wenn du die Highlights gesehen hast, echt gute Dinger rausgeholt. Mit Grätschritt und stabil. Fehlt noch ein bisschen Fitness hier und da, aber der Junge ist 17 oder 18. Also Wahnsinn. Der hat ja die
Oh.
Spielerlaubnis, weil er eben im U19-Stützpunkt auch aktiv war. Und der hat jetzt auch gespielt. Also ich sage, auf der Torwartposition, da haben wir in Deutschland auf jeden Fall Potenzial weiterhin, auch in der Entwicklung, weil wir da die jüngsten Spieler auf der Platte haben aktuell. Ne? Mit Wu und jetzt mit dem Chuma. vom MCH, der auch aus der Not heraus ins Tor musste, weil Nicolas Pacheco verhindert war.
Verrückt, ja.
Ja, also in der Hinsicht auch das nochmal als Hinweis, auch da der MCH mit drei U19-Spielern, also wir reden hier von 2006er-Jahrgängen, die sind jüngerer A-Junioren-Jahrgang. So, also das ist eben auch interessant, ne? Dass die jetzt schon Bundesliga-Luft schnuppern, aus der Not halt die Tugend. Ich hoffe, dass es beim MCH auch zur Tugend, bei der Tugend bleibt. Aber fürs Playoff-Viertelfinale, das kann ich jetzt schon mal voraussehen, wird es nicht viel besser mit dem Kader aktuell. Wegen den Verletzungen und Ramadan. Uiuiui, das wird eine interessante Sache. Das ist keine favorisierte Rolle, die man gegen Liria hat, obwohl man gegen Liria in der regulären Saison auswärts und zu Hause gewonnen hat. Favorit ist man in diesem Viertelfinale nicht durch die Situation. Gut, und dann kommen wir auf das letzte Spiel, außer du willst da noch was zu sagen. Willst du irgendwas zu sagen?
Ja, klar, war überraschend und wirft natürlich die ganze Liga jetzt über
Ja,
den Haufen, aber da
ja.
Pauli ja nicht gewonnen hat, auch völlig egal.
Aber ich will mal eine scharfe These in den Raum werfen. Ich behaupte, hätte der MCH, weil das Spiel vorher stattfand und Pauli gegen Walliendorf erst um 20 Uhr dann, hätte der MCH in Stuttgart gewonnen. Ich hätte getippt, dass Walliendorf bei Pauli verliert. Guck dir nämlich mal den Walliendorfer Kader
Ja,
an.
gut, der ist natürlich auch sehr, sehr dünn gesät. Ja,
Ja.
ist ja könnte sein. Ich glaube nicht, dass man das, dass das der Aspekt war. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass man es mit
Ist eine
Absicht macht.
scharfe These. Ich sage eine scharfe These. Darf gerne diskutiert werden. Ist nicht böse gemeint,
Es hat eher
aber
in Hamburg antreten, wenn
ja.
alles. Ich meine, das kostet ja auch Geld, die Leute dahin zu frachten. Die wahrscheinlich alle auch pro
Ja.
Spieltag kostet X, keine Ahnung. Also wenn du weißt, du schickst die Leute dahin und das kostet dich einfach 5.000 € alle dahin zu schicken, also mehr Kosten für Übernachtung, für Prämien, für Bonuszahlungen und du gewinnst bei einem Sieg gar nichts.
Ja,
Gar
pass auf, pass
nichts,
auf,
ja?
pass auf, pass auf.
So mach's halt einfach nicht.
Vielleicht hab ich dich und auch die Zuhörer ausgetrickst, denn ich meine nicht damit, dass Weilendorf das Spiel absichtlich verloren hätte, sondern mit einem Sieg von Bielefeld in Stuttgart wäre das der entscheidende Motivationsschub gewesen für Pauli, um das Ding zu gewinnen. Man hat nämlich nur 3 zu 5, es war ganz eng. Und ich sag dir, da wären noch mal ein paar Zentimeter mehr gewesen und ein bisschen mehr Kraft gewesen. Hätte man eben, oder auch der Wille, der wäre da gewesen, das Spiel zu gewinnen, so deutlich mehr Prozent, wenn denn Stuttgart verloren hätte. Und man hätte jetzt die Vorlage, ey, gegen diese 5 Weilimdorfer da, die da dabei waren, die 5 Feldspieler. So, mit Marcel Nötzold auf der Ersatzbank. Also ganz ehrlich, da war ja nur Philipp Less und Ribeiro dabei, die wirklich eine Rolle spielen dort, ernsthaft, für die Playoffs. Also dann hätte St. Pauli das gewonnen. Deswegen, ich meine das nicht negativ gegenüber Weidendorf, dass die da jetzt gesagt hätten, so, oh, warte mal, jetzt machen wir hier mal Stuttgart raus, unsere Konkurrenz. Das nicht. Ich sage, Pauli hätte es dann gewonnen, weil sie dann eben diesen Schub gehabt hätten. Ich bin davon wirklich überzeugt, deswegen eine scharfe These, die diskutiert werden könnte, weil man eben denkt, Weidendorf ist das Problem. Nee, es war einfach Pauli, da fehlte dann einfach der letzte Motivationskick.
Auch,
Und
ja. Also wenn man das
so.
auch da, wenn man das nicht gewinnt, also wenn man das Spiel nicht gewinnt, zu
Ja.
Hause gegen die Aufstellung,
Richtig.
dann ist es rein sportlich auch einfach besiegelt. Ja, dann ist es auch
Ja.
einfach.
Jetzt kann man sagen, natürlich. Aber ich sagte, die hätten gewonnen, hätte Bielefeld in Stuttgart gewonnen, hätte Pauli das gerockt. Dann hätten sie es gewonnen. Und wenn sie am Ende noch irgendwie, die hätten einfach mehr gemacht. Bin ich mir ganz sicher. Und dann hätten wir Pauli drin gehabt. Also ganz blöd gelaufen ist es. Und der entscheidende Faktor war nicht Weilimdorf, der entscheidende Faktor war Bielefeld.
Verstehe schon, ja.
Bielefeld hat also auch unverschuldet, aber hat einfach durch den schlechten Kader in Stuttgart dafür gesorgt, dass Pauli absteigt, aus meiner Sicht. Sehr schade. Deswegen schließen wir den Kreis jetzt hier. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, wie schade das ist für die Nachhaltigkeit. Und der MCH hat einen Bärendienst gelaufen, hat den
Gut, der
Bärendienst
SFC muss ja
geleistet.
noch in die Relegation. Also nur
Ja,
Pauli
aber
ist
dann.
halt jetzt safe weg. Also.
Genau. Aber Pauli hätte dann wesentlich noch eine Chance gehabt. Wie gesagt, ich will es auch nicht zu schwarz malen oder zu aussagestark hier ausdrücken, sondern einfach nur, das wäre meine These. Bielefeld hat Pauli leider zum Absteiger gemacht, zum sicheren Absteiger. Aber wird spannend, ob der SFC da in der Relegation gegenhalten kann. Das wird auch ganz interessant, ne? Ja, sind wir mal gespannt. Relegation ist ja auch noch. Playoffs sind ja nicht nur, sondern Relegation. Gut. Daniel, ich habe nichts mehr. Hast du noch was?
Nee, nur halt Relegation. Also da stehen ja jetzt die Gruppen, also so wie es aussieht, geht ja, ja, TSG Mainz mit rein, Futsal Panthers Köln, die Beton Boys aus München, Carl Zeiss Jena und Wacker.
Ja.
Und natürlich der SFC Stuttgart. Jetzt hast du doch gerade jetzt nur noch mal die Partien hier auf. Ich suche die mal jetzt mal ganz schnell noch mal, wie wer jetzt noch mal in welcher Gruppe war. Das habe ich jetzt gerade jetzt gar nicht mehr vor Augen.
Ja, also Gruppe 1 auf jeden Fall, Meister Regionalliga Südwest, also Mainz, gegen Stuttgarter FC, also Stuttgarter FC und Köln. Also Mainz, Stuttgart und Köln sind in einer Gruppe.
Genau, das ist das
So.
erste Spiel hier, ne? Erstes Spiel,
Genau.
6.7., genau, Meister, genau, Mainz
Und
gegen SFC, dann
hast
hast
du
du Mainz.
München gegen Jena und Wacker. Das ist die Gruppe 2.
Genau.
Ja,
Ja.
das finde ich ganz interessant. Also du wünschst dir ja Jena auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, wie stark die im Vergleich zu Wacker sind. Und Wacker ist natürlich eine Samstag-zu-Samstagstruppe, aber mit dem, was die an Spielerpotenzial haben, mit Ian Prescott Klaus, mit Sid Siskin und auch Garnitis und so weiter, wenn die auf die Platte gehen, das wird nicht leicht für Jena. Und bei den
Ja.
Betonboys wissen wir auch nicht, was da auf die Platte kommt
Ich
auf
glaube,
einmal.
Beton Boys könnte halt diese Saisonende Fußball und auch diese langen Fahrten, könnte den echt, also die Auswärtsspiele werden denen das Genick brechen, könnte ich mir
Ja.
vorstellen. Wacker, ja, ich glaube auch Wacker hat echt gute Chancen, hatten natürlich also aber keine starke Saison. Und so wie es aussieht, die Futsal Panthers Köln haben die stärkste Chance, bisher endlich in die Bundesliga zu kommen.
Ja, wirklich. Also, wenn Köln es diese Saison nicht macht, dann wird es immer schwieriger. Ich denke, also, okay, man kann sagen, es wird leichter, aber ey,
Es
dieses
wird
Jahr
kaum
muss
leichter. Also ich kann,
da, ja.
der SFC tritt hier mit einer Landesliga-Fußballmannschaft an, wenn er antritt.
Ja, es kann nicht leichter werden, hast du recht.
Ja.
Also, Mainz nur mit Hessenliga-Erfahrung und wirklich kurzfristige Vorbereitung jetzt auf die Relegation, wenn sie dabei sind, das ist ja auch noch nicht zu 100% sicher. Aber mit Mainz und Stuttgart, also wenn du da nicht die Qualifikation für die Bundesliga schaffst, dann bist du halt auch kein Bundesligist, hart gesagt.
Ja, aber
Na.
sieht gut aus.
Ja, aber Daniel, das fände ich geil, wenn Köln aufsteigt. Düsseldorf und Köln. Das für allein das Spiel, für das Spiel würde ich nach Düsseldorf oder nach Köln fahren. Weil ich weiß ja, wie sehr ihr euch liebt, diese beiden Clubs. Wie
Das
sehr sich die
wird auf
beiden.
jeden Fall pfeffern, richtig. Und natürlich wird es dann auch dieses klassische Rattenrennen gegenseitig geben. Also die Preise hier werden steigen. Und natürlich macht man sich dann auch gegenseitig die Preise teuer, ne?
Ja. Aber ihr habt einen Vorsprung, Bundesliga-Erfahrung. Ihr solltet das auch irgendwie für euch, auch für eure Seite nützlich machen können. Aber ich fände es cool, wenn Köln aufsteigt. Einen weiteren Westvertreter, das ist auch gut, ne? Weil jetzt haben wir, wie viele Vertreter aus dem Norden haben wir? Ein. Pauli ist raus. Wacker, weißt du nicht. Aus dem Osten haben wir zwei. Aus dem Westen haben wir zwei. Aus dem Süden haben wir drei. Wenn Stuttgart raus ist, dann hätten wir die meisten Vertreter in der Bundesliga aus dem Westen. Ja, spannend. Natürlich kann natürlich München in der anderen Gruppe auch hochgehen. Ne, oder aus dem Osten noch einer. Ja, so, aber dann haben wir auf jeden Fall drei Westvertreter, was ich auch spannend fände für den westdeutschen Futsal. Ne? Ja, finde ich auch spannend. Und dann noch die Holzpfosten vielleicht danach. Boah, das wäre doch eine geile Bundesliga auf einmal. Haben wir wieder eine Westliga.
Aber der Trainer, jetzt hat sich ja der
Ah
Janis hat
ja.
sich ja verabschiedet nach
Ja.
mehreren Jahren bei früher bei Mülheim. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt hingeht, das habe ich noch nicht gelesen. Aber hört jetzt in Schwerte auf. Auch hier wird es also ein Generations- oder ja, Generation ist jetzt zu viel, aber zumindest wird es einen tieferen Wechsel geben, wie auch beim MCH. Dort geht ja auch der Trainer. Also wird nächste Saison wird
Ja, wird.
spannend. Also viele Teams haben sehr viel Veränderung.
Es wird Veränderungen geben, massiv, glaube ich, in vielen Regionen. Und Jannis Karamitsos, genau, Holzpfosten-Trainer, hört auf dort und wird aber weiterhin, also er ist ja auch im erweiterten Trainerteam des DFB-Stützpunktes bei uns. Also wir haben ja Vereinstrainer mit reingenommen, einfach um gemeinsam auch Trainerentwicklung zu haben und auch die Mannschaft voranzubringen mit den Stärken der Einzeltrainer. Er wird dem DFB-Stützpunkt auch erhalten bleiben. Deswegen, da freue ich mich drauf. Bin ich auch dann mein Trainerkollege im Stützpunkt, in der Stützpunktarbeit. Ja, umso besser für den Stützpunkt, dass er dann da vollen Fokus drauf setzen kann. Das freut mich. Ja, und alles weiter. Der wird sicherlich auch im Futsal irgendwo bleiben. Also, ich kann mir den kaum ohne Verein irgendwie vorstellen. Ja, aber es ist ein ganz, ganz, ganz cooler Typ, Enthusiast, neugierig, Bock auf Futsal, gute Erfahrungen, die er mitbringt. Deswegen, also ich finde, vor allem für Regionalligisten ist das ein ganz, ganz interessanter Trainer.